Das gibt verschiedene Gründe, weshalb ich nach Fulda komme. Zum einen, man erfährt immer was aus der Familiengeschichte, was man noch nicht gewusst hat. Zum anderen, ja, wie ist das denn mit diesem Loben? Heute ist der 5. Sonntag nach Trinitatis. Und Jan, Sie haben sich gut vorbereitet. Alles, was ich falsch mache, sagen Sie bitte während der Predigt, nicht hinterher. Dann können wir das gleich korrigieren. Und die anderen können auch gleich mitmachen. 5. Sonntag nach Trinitatis. Hat denn jemand von Ihnen eine Erklärung, warum es so viele Sonntage nach Trinitatis gibt? Sind die Ideen ausgegangen? Also Weihnachten ist klar, nicht? Und dann Ostern, also Passionszeit und Ostern und Pfingsten. Dann kommt eine Woche nach Pfingsten Trinitatis und dann kommt bis zum Ewigkeitssonntag nichts mehr, oder?
Da kommen
Sonntage, ja.
Aber man kommt sich dann ein, wie man sie tituliert, deswegen macht man es sich einfach.
Ich?
Bis dahin wahrscheinlich.
Ich, also je nachdem, wann Ostern gibt es 20 bis 24 Sonntage nach Trinitatis. Ich habe eine andere Idee. Mit dem Trinitatisfest, dem Fest der Dreieinigkeit Gottes, wird etwas offengelegt, was wir sowieso nicht gleich verstehen können. Und deshalb brauchen wir 20, 24 Sonntage und das 6 Jahre nacheinander, dann haben wir die unterschiedlichen Predigttexte einmal durch, um zu verstehen, was hat uns Gott denn damit gegeben? Trinitatis. Der dreieinige Gott. Nicht Gott in drei Personen, wie fälschlicherweise unsere muslimischen Mitbürger manchmal denken, aber wir kommen ja da manchmal auch durcheinander, Gott als Schöpfer. Seine Idee ist es, dass wir leben, und wie muss das am Anfang schön gewesen sein. Gott als Mensch, sein Sohn, holt uns heraus und auf dem Weg zurück zum Ziel, das er uns setzt. Gott als Geist sogar in uns die Sicherheit dafür, dass wir ankommen werden. Trinitatis, der Beginn einer Reihe von Freudenfesten, wo das Loben im Vordergrund stehen soll, wie wir gerade gesungen haben. Danke für die Auswahl der Lieder. Aber wie ist das eigentlich bei uns mit dem Freuen? Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Wir sind ja so in der deutschen Tradition oder wie die Engländer sagen, German Angst. Wenn wir uns freuen, ist das wirklich so, wie in dem Lied, was wir gerade gesungen haben, auf allen Straßen und in allen Häusern? Oder sind wir eher so ein bisschen mit begrenztem Schaum unterwegs, also nicht so sehr auffallen? Freuen schon, aber immer auch ein bisschen in Relation, immer ein bisschen vorsichtig, das gehört so ein bisschen daran. Wenn wir zu fröhlich wären, fällt das vielleicht auf. Das gibt zwar so ein paar spontane Typen, aber normalerweise freuen. Wir haben den Predigttext, der zu diesen verschiedenen Sonntagen des Trinitatisfestes gehört, schon aufgenommen. Wir haben ihn eben miteinander gesungen. Ich lese noch einmal eine Auswahl von Versen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Los, freu dich! Das sind so die Aufforderungen, die wir besonders gern hören, oder? Wenn wir gerade irgendwas anders haben und dann funktioniert das natürlich auch, dann freuen wir uns sofort, dass wir lächeln bis über beide Ohrläppchen hinaus. So funktioniert das nicht. Und die Aufforderungen, die Jan gerade gesagt hat, diese Aufforderung erinnern mich so ein bisschen an Silvester, aber heute ist ja kein Silvester. Ich nehme mir vor, ab morgen wird alles anders. Haben Sie vielleicht auch schon mal geübt. Meistens ist dann übermorgen wirklich alles wieder gleich. Freu dich. Was hilft uns? Der Beter dieses Psalmes scheint uns zu empfehlen, Nachdenken hilft. Soll auch sonst im Leben von Vorteil sein. Nachdenken hilft. Nachdenken hilft, wo bin ich denn eigentlich in meiner Biografie falsch abgebogen? Wir kennen das vermutlich alle und wollen vielleicht auch gar nicht daran erinnert werden. Falsch abgebogen heißt immer auch, vielleicht gar nicht am Ziel angekommen. Falsch abgebogen bedeutet, ich habe viel Zeit verloren wegen des Umweges. Falsch abgebogen kann auch bedeuten, ich habe viel Kraft, Lebensenergie verbraucht. Ich habe Menschen, vielleicht Freunde und mehr verloren. Und David, auf den wir dann gleich nochmal zu sprechen kommen werden, weiß, das alles hat auch in seiner Biografie eine große Bedeutung gehabt. Aber trotzdem, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Martin Luther und mit ihm viele andere haben es schwer, das richtig zu übersetzen, weil es grammatisch nicht so geht. Es gibt hier eine Form, die wir im Deutschen nicht haben. Gibt es Leute, die Grammatik mögen? Das sind jetzt ganz viele hier. Also dann nerv ich Sie nochmal, das gibt hier im Ursprünglichen den sogenannten Adhortativ, die Selbstaufforderung. Jetzt mach nochmal, jetzt Seele, mach nochmal. Das kommt nicht automatisch, deshalb hilft das Nachdenken und das wollen wir jetzt auch ganz praktisch tun, jede und jeder für sich. In welchen meiner Lebensbereiche geht es mir eigentlich unverdient gut? Wann und wo habe ich Vergebung erfahren, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt deine Gebrechen? Wann und wo habe ich Vergebung erfahren, so dass ein Neuanfang möglich geworden ist? Wovon bin ich persönlich befreit oder, wie Luther formuliert, überlebt, erlöst? Wie geduldig ist Gott in meiner Biografie und meinen Lebenswegen mit mir? Wo hat er mich überreich beschenkt, wie es hier heißt? Allein die tägliche Möglichkeit, morgens wieder frisch aufzustehen, vielleicht im Laufe des Lebens nicht so frisch wie vor 30 Jahren. Neu und fröhlich mit Kraft in den Tag zu gehen. Gott ist zu uns wie ein Vater. Nein, nicht wie mein oder ihr oder dein Vater, sondern Gott ist zu uns wie ein Vater, so wie wir ihn uns wünschen. Was ist in unserer, was ist in meiner Biografie geschehen? David erinnert sich und er behauptet, Nachdenken hilft. Loben und Freude ist zweitens in den seltensten Fällen ein Gefühl, das uns überkommt. Also das so in uns aufsteigt und jetzt kann ich nicht anders, als mich übermäßig freuen. Wenn es die Person unter uns gibt, sagen sie es gleich oder spätestens hinterher. Es ist ja so, nichts aus unserer Biografie wird ungeschehen. Wo wir falsch abgebogen sind, ich bleibe im Bild, wird nicht einfach wie ein Computer etwas auf Null zurückgesetzt und es geht alles wieder von vorn los. Es geht neu nach vorn. Wir kommen auf den Weg neu zurück. Vergebung bedeutet, wir sind zurück auf dem Weg, den Gott uns zeigt als Ziel unseres Lebens. Wenn wir in christlichen Gemeinden manchmal von Sünde reden, die Bibel tut das ja häufig, dann sind wir häufig im moralischen Bereich unterwegs. Aber der eigentliche Begriff geht viel tiefer. Sünde meint im tiefsten Sinne, auch in der Übersetzung des griechischen Begriffs, das Ziel verfehlen. Ich komme nicht da an, wo ich ankommen sollte. Gott hat meinem Leben ein Ziel gesetzt, aber ich bin anders unterwegs, ich bin abgebogen und ich finde nicht zurück auf den Weg. Und Vergebung bedeutet genau das: Jetzt darf ich zurück sein auf dem Weg, den Gott für mein Leben bestimmt hat, zurück zum Ziel. Vergebung bedeutet, in Gottes Nähe zu bleiben und auch wissen zu dürfen, ich werde bei ihm ankommen, ganz gleich, was noch alles unterwegs geschehen wird. Solche Freude ist mehr als ein spontanes Gefühl. Es braucht die Erinnerung. Es braucht, dass der Schwerpunkt unseres Lebens nicht nur auf der Vergangenheit liegt, sondern David denkt hier als Autor dieses Psalms von der Zukunft her. Nein, er träumt nicht von der Zukunft, sondern er weiß, auf Gott ist Verlass und er wird ankommen, ganz gleich, was passiert. Erstens, Nachdenken hilft. Zweitens, Freude und das Lob, was sich daraus ergibt, kommt selten als spontanes Gefühl. Lassen Sie uns das an zwei Beispielen deutlich machen. Da ist zunächst dieser David, und die Biografie dieses David, es gibt kaum einen Menschen, der vor etwa 3000 Jahren gelebt hat, wo wir so viele Details über die Biografie eines Menschen haben, wie in den Texten der Bibel zu David. Viele Einzelheiten schaffen wir heute Abend nicht, die alle aufzuzählen. Ein bescheidener, wahrscheinlich gut gebauter Hirtenjunge wird zum Musiktherapeuten und Adjutanten des ersten israelischen Königs. Und in diesem steilen Aufstieg wird er zum Liebling der Massen, später sogar zum Nachfolger Sauls. Er ist militärisch geschickt, er ist innenpolitisch klug und weise, er ist strategisch weitsichtig. So gut wie alles gelingt ihm und die Menschen sprechen schon davon, Saul ist großartig. In einer militärischen Sprache, die uns vielleicht nicht liegt, aber gegenwärtig wieder sehr aktuell ist. Saul ist großartig, er hat schon 1000 Feinde erschlagen, aber David 10.000. Was mag der König Saul gedacht haben, wenn er auf diese Weise ganz weit hinten hingestellt wird? Dieser junge David, der ist es eigentlich. So gut wie alles gelingt ihm. Er hört auf Gott, er ist unterwegs, er kann sich scheinbar auch alles leisten. Er nimmt die Führung seines Volkes, wenn es um Kampf gegen die Feinde geht, nicht mehr selber wahr, er lässt andere kämpfen. Er kann sich alles leisten, selbst verheiratete Frauen sind ihm gefügig. Auch wenn er später merkt, dass die Erbstreitigkeiten, die daraus ihn ins familiäre Chaos stürzen, noch viele Probleme bringen wird. Er kann Ehebruch planen, er kann Mordauftrag geben, das alles gehört zu seinen neuen Möglichkeiten. Er hat viel Macht und großen Einfluss. Oft genug ist er falsch abgebogen. Und dann gibt es diesen mutigen Propheten Nathan, der etwas Seltsames tut. Normalerweise redet man den Fürsten, den Königen, den Herrschern nach dem Mund. Auch als Prophet sollte man sehr vorsichtig sein. Und viele haben das schon mit dem Leben bezahlt, wenn sie es anders gemacht haben. Nathan begibt sich sozusagen auf den elektrischen Stuhl. Er erzählt ihm eine schöne Geschichte. Diese Geschichte von dem Schaf, das geschlachtet worden ist, von dem armen Mann. David in seiner Selbsteinschätzung als Herrscher spricht ein klares Urteil. Wer so handelt, ist des Todes schuldig. Und was sagt Nathan? Ja, bedenke vielleicht mal und könntest du? Nein, er sagt, du bist der Mann. Und David lässt sich sagen, er ist bereit umzukehren. Nein, seine Biografie wird danach alles andere als ein Schlaraffenland. Es geht drunter und drüber in der Familie und darüber hinaus. Und trotzdem jetzt dieser Text. Unzählige Chaostage folgen, Querschläge in den nächsten Jahrzehnten. Und dann schreibt er, im Rückblick auf seine Biografie insgesamt und nicht akademisch vom Schreibtisch aus, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, und David weiß, wovon er redet, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht. Nehmen wir ein anderes biografisches Beispiel. Ich bin schuld, dass die beiden Damen vorhin am Anfang ein englisches Lied gesungen haben. Und ich weiß, da muss man vorsichtig sein in einer Gemeinschaft. Da gibt es manchmal ordentlich Kritik, dass etwas Englisches gesagt wird. Ich erkläre gleich, warum ich das bei Ihnen heute gewagt habe. Der Autor dieses Liedes, dass so etwas ist wie im deutschsprachigen nun danket alle Gott für die englische Welt. Dass überall da, wo englischsprachige Christen sind, es gesungen wird rauf und runter. Wenn man das ins Deutsche übersetzt, überlegt man sich dann vielleicht, kommen wir gleich noch drauf, ob man das wirklich auch singen will. Der Autor dieses Liedes, John Henry Newton, der Jüngere, wird am 1725 geboren. Mit 16 Jahren wird er Schiffsjunge auf einem Sklavenschiff seines Vaters. Er verbringt Jahre an der westafrikanischen Küste mit einem etwas Lebensstil, so wie wir ihn nicht für gut halten würden. Er muss deshalb als 23-Jähriger zurück wieder nach England. Gerät unterwegs mit dem Schiff in Seenot und betet das erste Mal seit vielen Jahren, wie er es als Kind von seiner Mutter gelernt hat. Er überlebt diese Überfahrt und nichts ändert sich. Er wird wie sein Vater erfolgreicher Kapitän eines Sklavenschiffs. Allerdings mit Mitte 30 bekommt er einen Schlaganfall und kann nicht mehr auf See. Er hat keine große Perspektive vor sich. Er wird Zollinspektor in Liverpool. Das ist sozusagen irgendwo abgestellt, wo man für jemanden noch einen Job gehabt hat. Und in dieser Zeit kommt er mit einem Prediger einer Baptistengemeinde in Liverpool in Kontakt. Der ist 39 Jahre und wird nach einiger Vorbereitung in der anglikanischen Kirche zum Diakon ordiniert. Später ist er Hilfspfarrer in einem Dorf in England. Und für ihn gehört es später dazu, dass er bei seinen Predigtvorbereitungen und hier konkret bei unserem Lied im Dezember 1772, er ist damals 47 Jahre alt, da blickt er zurück und er schreibt diesen Text 24 Jahre nach dem Sturm. Seine Biografie wird später William Wilberforce beeinflussen, der dann den direkten Kampf gegen die Sklaverei aufnimmt. John Henry Newton. Man kann das ein bisschen mild oder man kann, ich beschränke mich auf die erste Strophe, auch konkret übersetzen. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, der einen Schurken wie mich errettete. Einst war ich verloren, aber nun bin ich gefunden. Ich war blind, aber nun sehe ich. Amazing Grace. Die Melodie haben wir vielleicht noch im Ohr. Sie bringt den Text gar nicht so stark in den Vordergrund. Sie geht aber sehr ein. John Henry Newton, einer, der häufig genug falsch abgebogen war und der wie David erkennen kann, Gott loben beginnt, wo ich anfange nachzudenken. Gott loben beginnt dort, wo ich bereit bin, das, was Gott in meiner Biografie getan hat, ernst zu nehmen Und so lade ich Sie auch ein, lasst uns nachdenken. Wer sich Gott anvertraut, das wissen wir alle, landet nicht im Schlaraffenland. Unsere Biografien sind nicht ausgelöscht. Die Narben verschiedener Verletzungen und Umwege bleiben vorerst zumindest auf dieser Erde. Aber das Nachdenken hilft. Was habe ich aus der Perspektive Gottes verdient? Und warum begegnet mir Gott in Jesus Christus so ganz anders? In welchen Lebensbereichen geht es mir unverdient gut? Und eine kleine Liste schadet nicht, sie zu erstellen. Wann habe ich wo Vergebung erfahren und wofür konkret? Wovon hat Gott mich auf meinem Lebensweg erlöst? Und wo überreich beschenkt? Wo wäre ich eigentlich heute ohne die Güte Gottes und ohne seine Vergebung auf meinem Lebensweg? Oder wie heißt es hier? Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen vom Abend ist, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Was für ein Bild! Darf ich anders fragen? Wie viel Abstand haben Sie inzwischen zum Verhaltensmüll Ihrer Biografie? So weit wie der Westen vom Osten weg ist. Also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, wir können uns das ja heute viel besser vorstellen, als das noch damals gewesen ist. So weit der Himmel reicht, reicht die Gnade unseres himmlischen Vaters. So unvorstellbar weit reicht die Vergebung, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Und so werden wir durch den Geist Gottes, Sie merken, wir sind immer noch bei Trinitatis, werden wir durch den Geist Gottes daran erinnert, dass es so ist und er wird uns begleiten. So wird Paulus in vielen seiner Briefe später schreiben, dass wir wirklich am Ziel ankommen. Was steigt da in mir auf? Was kommt vorwiegend aus meinem Mund? In allen Straßen, habt ihr vorhin gerade gesungen, auf allen Straßen, in allen Häusern, bin ich bereit, Gott neu zu danken, bin ich bereit, meine Freude darüber, dass es so ist mit mir, um Jesu Christi willen, auch anderen zu zeigen, Gott zu danken. Amazing Grace, erstaunliche Gnade Gottes, die sich auch mir und dir zugewandt hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich komme zum Schluss des Predigtextes. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen von Abend ist, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und was ist, wenn wir das jetzt noch nicht alles erfasst haben? Paulus beschreibt das so. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir denken können, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und es gibt noch viele Sonntage nach Trinitatis in diesem Jahr. Gott segne Sie.